Super, nimm bitte Platz und die Predigt startet mit einem Videoclip.
So, wir sind jetzt in Kapernaum, in der Lieblingsstadt von Jesus, wo Jesus ja Wahlbürger war. Hier hat er seinen Hauptwohnsitz eingerichtet, nicht in Nazareth, nicht in Bethlehem, sondern hier. Das ist ein recht kleiner Ort gewesen, ein Dörfchen eigentlich, nur ein Fischerdörfchen, aber es hatte eine eigene Synagoge und die ist genau hier gewesen. Das, was hier jetzt steht, ist jetzt eine neuere Synagoge, aber man hat unter dieser Synagoge das Fundament der vorherigen Synagoge gefunden und die ist sehr wahrscheinlich eben exakt die, wo Jesus lebte. Sprich also hier sind viele Leute geheilt worden, die bucklige Frau, hier ist die Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers, die ist hier an diesem Ort, diesem Fleck hier, vielleicht auf dem Weg zur Synagoge, so hat es hier gestanden, geheilt worden. Die blutschlüssige Frau war vielleicht hier an dem Platz, wo sie sich versammelt haben und wo sie an seine Kleidung gefasst hat und Heilung empfangen hat. Diese ganzen Ruinen hier sind die Häuser der Leute, die hier gelebt haben. Man kann davon ausgehen, dass hier auch einige Jünger von Jesu gewohnt haben. Ganz prominent ist natürlich das Haus von Petrus. Das haben sie überbaut mit diesem riesigen UFO, so als besonderen Schutz und wie auch immer. Das Fundament hier soll also tatsächlich das Haus sein, wo Petrus gelebt hat, wo also auch Petrus und die Schwiegermutter geheilt wurde, wo sie sich versammelt haben, wo wahrscheinlich sie gegessen, getrunken und gewohnt haben. So schön nah am Meer auch. Da sieht man das, was davon noch da ist. Nochmal einen Blick rüber. Wie gesagt, das war ein Dörfchen. Hier sehen wir eben viele von den kleinen Häuschen, die es hier gab. Man sieht, wie die gebaut waren. Und das ist eben alles auch noch erhalten. Man sieht, was für eine Umgebung das hier ist, was hier wächst. Palmen und große Koniferen und andere Bäume. Und ganz vorne geht es dann natürlich zum Galiläischen Meer, zum See Genezareth, wo ja die Fischer ihr Geld verdient haben. Wo es also hinging, morgens zur Arbeit, die Zelte ausgewaschen. Man geht davon aus, dass Jesus hier einiges seiner Jünger berufen hat, hier vor Ort. Genau wo ich jetzt gehe und stehe, sind all diese Dinge und noch viel, viel mehr passiert. Auch der Zachäus ist hier berufen worden, der Matthäus, der Zöllner. Es ist schon beeindruckend, an den Stellen zu sein, wo all das tatsächlich passiert ist, vor 2000 Jahren. Ich bin sehr dankbar, dass das erhalten wurde. Heute fahren hier natürlich auch andere Schiffe. Wir sind heute schon mit einem Schiff gefahren, haben dann eine Andacht gehabt und man sieht, wie riesig diese See wirklich ist. Ich glaube, er ist 20 Kilometer lang und 10 Kilometer breit oder so. So ein Riesending. Ich bin mir nicht sicher, wie groß ist als der Bodensee, aber viel kleiner ist er auch nicht, glaube ich. Ein Rundumblick, da sieht man schon ein bisschen was von dem, was hier ist. Was hier war, schon damals. Zurück. Stell dir vor, hier haben die Boote gelegen, haben die ihre Netze ausgewaschen, haben sie miteinander abends gegrillt. Ja, das wollte ich euch einfach nochmal mitgeben. Das ist einer, finde ich, der wichtigsten Orte von der ganzen Reise, weil hier so viel passiert ist und das der Ort war, den Jesus geliebt hat und weil hier so viele Wunder passiert sind, so viele große und kleine Dinge. Die Bootvermehrung ist in der Nähe passiert. Immer wenn du in der Bibel von Kapernaum liest, dann ist das genau dieser Ort, dieser Quadratkilometer hier, viel mehr ist es nicht, wo das Ganze stattgefunden hat. In unseren Köpfen ist es auch viel, viel größer, aber eigentlich war Jesus seine Welt eine recht kleine Welt. Ganz Israel ist kaum größer als Hessen. Nur, dass man das mal besieht. Hier wird mit jedem Stein wird hier ein bisschen mehr Bibel begreifbar. Okay, das wollte ich euch einfach mitteilen und ich sag mal bye-bye.
Bye bye und hallo. Freue mich, euch alle zu sehen. Freue mich, euch zu Hause zu sehen. Auch von mir ganz liebe Grüße an den Livestream. Warum habe ich euch das gezeigt? Das seht ihr dann in wenigen Minuten. Es ist heute Heilungsgottesdienst. Das heißt, wir reden über ein Thema, nämlich Christus, der Heiler. Wer hat den Heiler schon mal erlebt? So ganz praktisch. Oh ja, doch schon ein paar. Okay. Okay, also im Zweifelsfall könnt ihr nachher mal uns fragen nach dem Gottesdienst. Was hast du so erlebt? Sind ja doch die Hälfte bestimmt gewesen. Wisst ihr, die Ursache aller Krankheit, das ist so eine der Grundannahmen, ist der Teufel. Er ist nicht immer ursächlich im direkten Erzeugen von Krankheit, aber im Ursprung. Ja, die Sünde, wo alles anfing, wir wissen das im Garten Eden und so. Es ist letztendlich auf ihn zurückzuführen und er arbeitet sehr gerne mit Krankheit. Und unser Jesus arbeitet sehr gerne mit Heilung und mit Gesundheit. Und deswegen bin ich so gerne Christ, weil ich so oft erlebt habe, ich weiß nicht, wahrscheinlich mehr als 1000 Mal hier in unserer kleinen Gemeinde. Und unsere Welt ist ja auch eine kleine Welt. Also ich lebe in Heistenbach, das ist ein kleiner Ort. 1000 Einwohner. Selbst Limburg ist ein kleines Städtchen im Vergleich zu vielen anderen. So viele von uns, wir leben auch in der kleinen Welt, wie Jesus. Das macht mir Jesus so sympathisch. Ja, das war auch kein Großstadtmensch, der ist zwar mal in Jerusalem gewesen, aber ja, er ist letztendlich da gestorben. Gelebt hat er woanders, nämlich in Kapernaum, wie wir eben gesehen haben. Zur Heilung gibt es immer wieder Fragen. Wie geht denn Heilung? Was sagt die Bibel über Heilung? Man kann ganz, ganz viel darüber sagen. Deswegen haben wir immer wieder Heilungsgottesdienste, um verschiedene Aspekte davon zu betonen. Es gibt Heilung durch Glauben, also Heilung, die ich mir ganz alleine abholen kann, indem ich meinen Glauben aufbaue an Heilung durch das Wort Gottes. Das ist super cool. Ich brauche nicht mal jemanden, der mir die Hände auflegt und ich kann meine Heilung empfangen. Ich habe das selbst erlebt in meinem Leben, mehrfach. Viele von euch haben das erlebt. Das ist so der Klassiker, der ein bisschen anstrengender ist als die anderen Arten. Weil hier muss ich was für tun, hier muss ich mich damit beschäftigen. Ich muss mich konzentrieren auf das, was das Wort sagt. Und muss meine Gedanken damit füllen lassen, bis der Punkt kommt, wo es durchdringt. Andere Arten sind das Wort der Erkenntnis, was wir eben gehört haben. Es wurde ja jetzt noch gebetet dabei, aber wir haben oft erlebt, dass wenn jemand so ein Wort der Erkenntnis hatte über Heilung, über eine spezifische Sache, man es ausspricht, die Person darauf reagiert, mit irgendeiner Kleinigkeit zum Beispiel aufzustehen oder zu sagen, ich nehme es mir, und die Heilung war da. Sehr einfach, sehr simpel, grandios. Unsere Gemeinde ist so entstanden durch so eine Heilung. Meine Mama sitzt hier vorne. Sie ist geheilt worden in einem Gottesdienst in Karlsruhe, genau auf die Weise. Der Prediger hat was ausgesprochen. Sie hatte einen Unfallschaden und wurde geheilt innerhalb von einer Sekunde. Und daraufhin hat sie sich bekehrt, weil sie sagte, wenn Jesus so gut ist, dass er mich hier heilt, also dann bitteschön von heute an, Jesus, gehe ich mit dir. Ja, und dadurch ist die ganze Familie zum Glauben gekommen. Ich war der Letzte. Und ja, der Rest ist Geschichte. Deswegen gibt es diese Kirche heute. Es gibt das Salben mit Öl, das ist eine Heilungsform, die uns die Bibel verrät. Es gibt das Gebet der Übereinstimmung, wo mehrere übereinstimmen, über der Heilung zum Beispiel oder bei anderen Gebetsanliegen. Und es gibt auch die Gabe der Heilung, wo Leute ganz spezifische Gaben haben. Bei mir ist es oft so, dass Gelenkerkrankungen relativ häufig geheilt werden, wenn ich mit Leuten bete, die das haben. Andere haben so eine Gabe, wenn es um Krebs geht oder um andere Erkrankungen. Doch für alle Arten biblischer Heilung, egal welches ist, ist Christus der Heiler, das Zentrum. Es ist nie der Mensch, auch wenn Gott durch Menschen wirkt. Gott sei Dank tut er das. Er hat das damals getan, er tut es heute noch. Da reden wir auch nachher noch drüber. Ich fand neulich was ganz Spannendes raus. Ich habe rausgefunden, was Anbetung eigentlich ist. Jetzt denkst du, bist der Pastor, solltest du das doch langsam kapiert haben. Ja, und doch habe ich ein neues Bild dafür bekommen, was mir noch klarer zeigt, wie es geht. Ich bin ja ein Hundemensch. Haben wir Hundemenschen hier? Ich liebe euch. Ich liebe auch alle anderen, aber Hundemensch, die verstehen mich, ne? Hundemensch, passt auf. Das griechische Wort für anbeten heißt proskynein. Proskynein, es setzt sich aus den Wörtern pros, das heißt hinzu, und nein, das bedeutet Hund, zusammen. Habt ihr das gewusst? Das heißt eigentlich verhalten wie ein Hund. Jetzt ist Hund ja nicht immer nur ein positives Wort, auch nicht in der Bibel. Da gibt es ja auch Köter und Straßenhunde. Aber es geht um das Verhalten eines Hundes gegenüber seines Leitwolfs oder gegenüber seines Herrschens. Und habt ihr das Bild? Ja, genau. Da seht ihr einen meiner Hunde. Oder das ist eigentlich unser Hund, unser Haupthund. Dann haben wir noch einen zweiten Hund, der gehört meinem Caleb. Aber dieser Hund, er liebt nichts mehr, als bei mir zu sein. Das ist alles, was er liebt. Gut, Essen liebt er noch ein bisschen mehr, aber sobald er satt ist, wenn das jemals passiert, liebt er es, einfach bei mir zu sein. Ich bin im Büro, wo will der Hund sein? Im Büro. Der liegt einfach da. Der hat nichts von mir, aber er liegt einfach da. Wenn ich im Fernsehsessel sitze, wo liegt er? Ganz nah, möglichst nah, am besten im Sessel, wenn er dürfte. Und ich denke, das ist ein Bild für Anbetung. Du kannst viel über Jesus wissen, du kannst religiös sein, du kannst viel Geld geben, du kannst viel mitarbeiten, aber wenn du diese Qualität der Anbetung nicht hast, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Diese Sehnsucht, bei ihm zu sein. Einfach bei ihm zu sein. Das ist einer der Gründe, warum ich sonntags hierher komme. Gerade bist du Pastor, wirst du dafür bezahlt. Das ist nicht der Hauptgrund. Wirklich nicht. Der Hauptgrund ist, weil ich hier weiß, jeder von euch bringt ihn mit. Und die Dichte von Jesus an diesem Ort ist viel höher, als wenn ich einfach nur alleine mit Jesus bin. Versteht ihr? Die Leute kommen hier rein, manchmal kommen esoterische Leute hier rein und sagen, boah, hier ist ja eine Aura, Schwingung, Magnetfälle, was auch immer sie empfinden oder meinen, was es wäre. Ich weiß, es ist der Heilige Geist, der hier ist. Und der ist hier, weil wir hier sind. Ich weiß nicht, wie weit das wächst, je mehr Leute kommen, aber ich glaube, dass jeder von uns es mitbringt. Und diese Salbung, die ist so kostbar. Und ich liebe es, hier zu sein. Einfach nur hier zu sitzen oder zu singen oder jemandem zuzuhören, der hier predigt. Und ich spüre, wie allein das schon Heilung bewirkt. Es macht ganz viel gut. Ich glaube, wenn man hier länger sitzt, ist das wie wenn du dich bestrahlen lässt mit der gesundmachenden Strahlung. Das ist einfach eine Frage der Zeit, wann Dinge sich lösen. Wann Knoten sich lösen. Ich weiß, einige von euch haben Heilung erlebt, ihr habt nie dafür gebetet. Ihr habt da gar nicht erwartet, dass das nochmal anders wird. Und es wurde schleichend besser und besser und besser. Und nach 1, 2, 3 Jahren habt ihr gemerkt, ja, eigentlich, ihr habt das gar nicht mehr. Ich hatte das ja immer, der Arzt sagt, das bleibt doch immer, aber es ist weg. Warum? Weil die Atmosphäre hier, der Heilige Geist ist hier, er bringt einfach das, was er ist. Wusstet ihr, dass Gott keine Krankheit hat, die er bringen kann? Er ist nicht bei ihm, er hat im Himmel keine Krankheit. Er hat nur Heilung, er hat Gesundheit, er hat Wiederherstellung, er hat gute Dinge für uns. Und ich mag so ein Hund sein in Gottes Nähe. Und was ist das, was meint das in der Nähe oder die Nähe von Jesus zu suchen? Das erläutert uns die Bibel glasklar. Ich erspare euch jetzt all die Bibelstellen. Einfach kurz, knackig. Regelmäßig Zeit mit seinem Wort zu verbringen, ist Gott nahe sein. Wenn du nicht jeden Tag mal in das Wort Gottes, in die Bibel reinguckst, du verpasst was. Es ist nicht immer das High-Feeling, was du da erlebst, aber es baut etwas in dir auf. Es baut Glauben auf mit jedem Tag, jedem Kapitel, das du liest. Verstoffwechselt sich das Geistliche in dir und es wird... Ja, es wird manchmal richtig spürbar, messbar und in Krisensituationen abrufbar, es ist da. Mit ihm zu kommunizieren, ist natürlich Zeit verbringen. Der Vorteil von einem Hund, der kann nicht mit mir kommunizieren, zumindest nicht sehr viel. Ein bisschen geht schon. Aber du kannst mit Gott kommunizieren und er liebt es. Er liebt es, wenn du kommst, wenn du Kinder oder Enkelkinder hast und die kommen zu dir und die wollen bei dir sein und die wollen dir was erzählen. Bist doch nicht der sagt, ich habe keine Zeit, muss arbeiten. Das sind doch die kostbaren Momente im Leben, oder? Wo jemand bei dir sein will. Jemand Kostbares. Seine Werke zu tun, sagt die Bibel, ist Nähe von Jesus zu suchen. Seine Werke zu tun. Könnte ich euch jetzt lange theologisch erklären, aber glaubt mir, es ist so. Mit Kranken zu beten, ist Jesus nahe zu sein. Immer wenn ich mit Kranken bete, ist besonders die Nähe von mir zu ihm spürbar. Es ist wie wenn ich sofort angeschlossen bin und es fließt. Wenn du anderen Menschen dienst, ihm mit seinen Gaben, er ist da, er ist erlebbar, du spürst, dass er anwesend ist. Sich mit seiner lokalen Kirche zu verbinden, habt ihr das eben von gesprochen. Jeder Christ, und ich kenne ja viele von euch gar nicht, gehört in eine lokale Kirche als ein lebendiger Baustein. Und wo auch immer das bei dir ist, sei da. Werd auf ordentliches Mitglied, wie auch immer das bei dir geregelt ist in der Kirche. Sei da, sei Mitarbeiter, nicht nur Zuschauer, sei auf dem Spielfeld, schau, wo ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat, wo ist der Pastor oder der Leiter, der dich fördern kann, was geht? Und dann sei dabei und du merkst, die Spiele haben viel mehr Spaß als die Zuschauer. Glaub mir's, ich wollte kein Zuschauer sein, das ist so langweilig, das guckt man 1, 2, 3 Mal und dann hat man alles schon gehört. Nein, ich will Spieler sein, ich will auf dem Spielfeld sein. Was auch immer das bedeutet, wo ich meine Gaben einbringen kann. Deswegen haben wir ja bald wieder Mitgliedsseminar und ich freue mich im Februar, wenn wir hier Leute in die Gemeindefamilie aufnehmen, hier bei uns. Das ist für mich einer der schönsten Tage im ganzen Jahr, weil Leute hinzugetan werden von Gott. Die suchen wir uns ja nicht aus. Du musst ja Gott fragen, wo dein Platz ist. Dir kann es hier gut gefallen, aber wenn das nicht dein Platz ist, bitte komm nicht zu uns. Geh dahin, wo Gott dich haben will. Gott gibt dir Frieden über den Ort, wo deine Versorgung auch stattfinden soll, aber wo auch deine Mitarbeit gefragt wird. Denn dann suchst du Gottes Nähe, weil Verbindlichkeit heißt Verbindung oder Verbindung bedeutet Verbindlichkeit, das gehört zusammen. Manche Christen meinen ja, sie können ohne Gemeinde einfach, das funktioniert nie, nie. Ich bin 35 Jahre dabei, es funktioniert nie. Es geht immer in irgendeiner Weise schief und bringt Schaden für dich selbst. Deswegen also, wenn du da noch nicht ganz durch bist, studier die Bibel auf Mitgliedschaft und auf Gemeinde und auf das Sinn und Ziel. Das war Jesus seine wichtigste Erfindung, glaube ich, war die Gemeinde. Und ihm ähnlicher zu werden, ist auch das, was passiert, wenn wir Jesus Nähe suchen. Das höchste Ziel von Christsein ist, ihm ähnlicher zu werden, ist auf ihn zuzuwachsen, dass unsere Härte so ein Stück abfällt, dass wir anfangen, Menschen wirklich zu lieben, selbstlos, nicht weil wir irgendwas von denen wollen, was von denen ziehen, sondern weil wir erkennen, wie Gott uns sieht, wie Gott uns liebt, bedingungslos. Und wir fangen an, Menschen stehen zu lassen, die anders sind als wir und lieben sie trotzdem. Wir müssen nicht jeden mögen, aber müssen jeden lieben. Und Lieben hat gute Werke, Liebe ist sichtbar. Doch zurück an den See Genezareth. Jesus hatte einen super anstrengenden Tag, so einen Tag, wie du und ich ihn wahrscheinlich nur sehr selten haben. Er hatte gerade den See überquert, geriet in einen jener Stürme, die auf dem See Genezareth, das ist wie so ein Weltuntergangssturm, wie so ein Orkan. Da haben Leute gesprochen, das war ja vor einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren, wo wir in Israel waren, wo ich das gefilmt habe, was wir eben gesehen haben. Und da haben uns Leute, die eben diesen See oft das befahren, die haben uns das erzählt. Die sagen, boah, also wenn hier ein Sturm ist, da will niemand ausfahren. Es ist zwar nur ein See, aber dieser See ist eben riesig. Und wenn die Stürme kommen, da gibt es viele Tote auch. Da sind viele Leute schon gestorben bei diesem Unwetter. Und das war so ein Sturm, wo er ja durch ist, um auf die andere Seite nach Gadara zu fahren. Und die Jünger, das waren ja jetzt, die meisten waren Fischer, das waren ja erfahrene Seeleute. Und die waren voller Panik. Die wussten, ey, das ist was überlebt man meistens nicht. Und weckten dann Jesus, der entspannt geschlafen hat, ihr kennt die Geschichte, und er hat dann den Sturm gestillt. Okay, cool. Okay, guter Job. Dann kamen sie drüben an, was war als nächstes? Da lief einer rum im Friedhof und hat sich geschlagen und er war so gefährlich, dass sich keiner getraut hat, in seine Nähe zu kommen. Und den hat Jesus befreit von all diesen Dämonen. Nebenbei geriet die Schweinefleischindustrie in eine massive Krise durch diese ganze Geschichte. Weil tatsächlich diese Dämonen in 2000 Schweine fuhren und die stürzten sich ins Meer, in den See Genezareth. Riecht heute noch so ein bisschen, nein. Und das Ergebnis war jetzt nicht, dass Erweckung ausgebrochen ist, zumindest nicht direkt, sondern die Leute haben ihn sehr höflich gebeten, doch bitte schnellstmöglich wieder auf die andere Seite vom See zu fahren. Da, wo man kein Schweinefleisch aß, wo die Juden wohnen, das war ja eine römische Kolonie, dieses Gadara. Deswegen Schweinefleisch, das war für die Römer, für die Besatzungsmacht. Und die wollten ihn nicht da haben. Die hatten Angst vor ihm und der war ihm unheimlich. Ne? Die Schweine, wie gesagt, großer Verlust. Also fuhr er wieder zurück, dieselbe Strecke. Und das waren ja, wie gesagt, bis zu 20 Kilometer, je nachdem, wo genau das jetzt war. Weiß ich nicht, aber es war eine längere Fahrt. Und dann kam er zurück und erreicht wieder seine Wahlheimat Kapernaum. Und was wir eben gesehen haben, an dem Ufer möge er angekommen sein. Und dann geschah Folgendes. Ich lese aus Markus 5, Abvers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und Jesus ging mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita Kumi, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sag dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Ich dachte da, die ganze Volksmenge in Gadara bat Jesus zu gehen. Was hätten sie erleben können, wenn sie ihn gebeten hätten zu bleiben? Sie hätten sich gestört an ihrem finanziellen Verlust und an dem Ärgernis, dass sie nicht alles verstanden hatten. Aber hier war er in Kapernaum und hier warteten die Leute sehnsüchtig auf Jesus. Und die empfingen ihn in großer Freude. Und als Resultat erlebten sie direkt die Heilung der blutflüssigen Frau und die Auferstehung der Tochter des Jairus. Ich glaube, es war ihr Glaube und es war der Glaube des Volkes. Weil die wussten ja, wer Jesus war. Die hörten ja von seinen Wundern, die auch vorher schon geschehen sind. Deswegen hat die Frau ja zugegriffen. Das war lebensgefährlich. Jemand, der einen Blutfluss hat, durfte nicht in die Öffentlichkeit. Die war unrein nach jüdischem Gesetz. Sie hätte gesteinigt werden können. Das war richtig gefährlich für die Frau, das zu tun. Einen Mann noch anzufassen, das ging gar nicht damals in dieser Kultur. Sie hat es durchgezogen. Und ja, was hätte Gadara noch alles erleben können? Lasst uns nicht sein wie Gadara. Lasst uns nicht an Jesus ärgern, nur weil er manche Dinge sagt, die wir vielleicht nicht sofort verstehen oder die wir nicht mögen. Mir hat Jesus auch schon Dinge gesagt, die ich nicht so begeistert aufgenommen habe. Wir beobachten hier 4 biblische Grundlagen zum Thema Heilung. Es sind eigentlich Prinzipien. Zum einen, er, der Synagogenvorsteher, bat Jesus. Das zweite, was wir sehen, ist, Jesus ging mit ihm. Und schließlich, Jairus vertraute auf die Worte von Jesus. Und Jairus umgab sich mit den richtigen Leuten. Und die 4 Punkte gucken wir uns jetzt kurz und knackig an. Zunächst mal, er, der Synagogenvorsteher, der bat Jesus. Wir sehen in dieser Geschichte ja zahlreiche Hindernisse, Heilungshindernisse, gerade für Jairus' Tochter. Da ist Religion und Tradition. Ich meine, er war der Boss. Er war der, nicht der Hohepriester, aber er war ein hohes Tier in der Kirche. Sowas wie ein Gemeindeleiter. Fast wie ein Pastor. Und er sollte jetzt zu so einem Wanderprediger gehen und zugeben, dass er Hilfe braucht? Stolz ist ein gefährlicher Gegner von Heilung. Seine Stellung war ihm im Weg, seine Wichtigkeit, wie Leute ihn gesehen haben. Da waren ja Leute, die in seinen Gottesdiensten saßen, am nächsten Sabbat wieder, weißt du? Was für ein Bild gab er jetzt ab? Und was macht dieser Mann? Er kniet sich hin vor Jesus, vor der Menge. Er sagte: Leute, mir ist es scheißegal, ob er mich jetzt feuert, ob er mir nochmal eine Predigt anhört oder nicht. Ich knie hier, weil ich meine Tochter geheilt sehen will. Und weil ich glaube, dass dieser Mann das kann. Ich mag das, wenn Leute so unverschämt kühn sind. Und egal ist, was Leute denken. Hier sind auch viele Leute. Vielleicht denkst du nachher: Na, ich kann ja jetzt nicht zugeben, dass ich irgendwie was habe oder irgendeine Heilung brauche. Dann bleib sitzen. Ist okay. Gott heilt manchmal auch Leute, die sitzen bleiben. Aber die aufstehen, die haben ein paar Chancen mehr, glaube ich. Weil wir sagen: Hey, es ist mir egal, was Leute denken. Ich gehe hier zu Jesus. Und Jesus hat hier einen Weg mir angeboten, um mir zu begegnen. Möglicherweise ist es der Weg, wo du heute Heilung mit nach Hause nimmst. Wir haben es oft erlebt. Nicht immer. Manchmal geht es auch anders. Warum auch immer. Aber ich bin so oft selbst nach vorne gegangen, wenn es um Heilung ging. Und ich habe so oft Heilung mitgenommen. Was habe ich zu verlieren? Gar nichts. Und zu gewinnen habe ich alles. Jairus anerkannte Jesus als Christus. Das ist wichtig. Er sagte nicht: Ja, ist ein guter Wanderprediger. Er gab ihm den Titel. Juden war es verboten, sich vor einem Menschen zu verneigen. Nur vor Gott war es erlaubt. Weil Verneigung mit Anbetung gleichgesetzt wird. Denkt an die Hunde. Die machen sich auch keinen Kopf, wie andere sie beurteilen, wenn sie sich zu Füßen ihres Herrschens setzen oder legen. Jairus als jüdischer Führer tat einen sehr mutigen Schritt. Der hätte ihn auch alles kosten können. Jairus formulierte auch klar, was er wollte. Er hat seine Bitte glasklar geäußert. Es war kein schwammiges, na, mal gucken, was passiert, oder ja, ich möchte mal einen Segen. Er sagte, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Deswegen bin ich hier. Deswegen knie ich vor dir, Jesus. Ich brauche deine Gunst. Ich brauche die Gunst Gottes hier. Und gesund ist das Wort so, was hier verwendet wird. Es bedeutet auch gerettet. Es bedeutet bewahrt, geheilt, wiederhergestellt. So ist ebenfalls das Wort, das für die Heilung der blutflüssigen Frau gebraucht wird. Nur ein paar Verse vorher. Auch da steht so im griechischen Grundtext. Es steht hier für die völlige Wiederherstellung des Lebens dieser Frau. Sie hatte sofortige körperliche Heilung erfahren. Und Jesus sprach ihr völlige Wiederherstellung zu und bestätigte ihr zum Schluss, dass sie wieder gesund, wohlauf und unversehrt sei. Das haben wir gelesen eben. Bist du dir bewusst, dass du auch Jesus um Wunder bitten kannst? Auch du? Ich weiß nicht, wie du kirchlich großgezogen bist, religiös aufgewachsen bist. Vielleicht hast du so denken wie, naja, so wichtig ist das ja nicht. Da gibt es ja viel schlimmere Leute, die müssen erstmal zu Jesus kommen. Oder Jesus hat vielleicht gar keine Zeit für mich, wer bin ich schon? Gute Nachrichten. Er liebt dich. Er liebt dich. Stell dir mal jemanden vor, den du wirklich liebst. Ganz kurz. Den du wirklich von ganzem Herzen liebst. Was würdest du tun, wenn der kommen hat eine Not und du könntest der Not begegnen? Würdest du sagen, oh, ich habe keine Zeit. Es sind so viele andere Menschen da. Und jetzt kommt unser Verstand und sagt, ja, Moment, aber es sind so viele Menschen, das kann doch Gott gar nicht. Du kannst es nicht und ich kann es nicht. Er kann es. Er kann jeden einzelnen Menschen so lieben, als wäre er der Einzige auf der Welt. So kenne ich ihn. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann scheust du dich nicht länger, ihn um was zu bitten. Du weißt, er ist dein Papa. Ich meine, er ist der Papa. Vielleicht hattest du einen schlechten. Er ist der Beste. Der Beste, den du dir vorstellen kannst. Ich versuche, ein guter zu sein. Er ist der Beste. Ein guter Papa hilft. Der ist da für dich. Der holt dich raus aus dem Dreck, selbst wenn du selbst schuld bist. Er lässt sich nicht hängen. Okay, der zweite Punkt. Jesus ging mit ihm. Ich liebe diesen Satz. Jesus ging mit ihm. In all meinen Lebenskrisen, wo ich schon durch bin, war dieser Satz für mich entscheidend. Jesus ging mit mir. Und wenn er mit mir geht, weiß ich, ich komme durch. Wenn ich alleine in manches hätte reingehen müssen, ich wäre heute lange nicht mehr hier. Ich wäre lange nicht mehr am Leben sogar. Aber Jesus geht mit mir. Geht er auch mit dir? Oder anders gesagt, gehst du mit ihm? Weil tatsächlich ist es deine Einladung, die überhaupt möglich macht, dass er mit dir gehen kann. Er drängt sich nämlich niemandem auf. Wenn du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast, kannst du dich zwar religiös betätigen, was auch immer. Du kannst viel Gutes tun, aber du wirst nicht erleben, dass er mit dir geht, weil er das nicht kann. Er ist ein Gentleman. Er wartet darauf, dass du sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld und sei du Herr meines Lebens. Und dann geht er voraus und du gehst mit ihm. Und wenn er stehen bleibt, bleibst du stehen. Und er ist bei dir, er ist bei dir, er ist bei dir. Er ist dein Schutz, er ist dein Versorger, er ist auch dein Heiler. Glauben bedeutet nämlich Vertrauen. Und Jairus vertraute ihm. Er traute ihm zu, dass er das Unmögliche tun konnte. Und wisst ihr, Jesus reagiert immer auf Glauben. Nicht immer auf Worte. Du kannst die richtigen Worte machen, wenn kein Glauben dahinter steht, passiert manchmal gar nichts. Aber er reagiert immer auf Glauben. Und zwar auf Glauben, er sagte das selbst, Jesus, wie ein Kind. Also ich bin Pastor, aber ich verstehe vieles nicht. Auch in der Bibel. Ich kann dir nicht alles bis ins Detail und bis im Endeffekt erklären. Ich habe noch nie das Wort unendlich verstanden oder ewig oder grenzenlos. Ich verstehe diese Worte nicht. Ich kann immer nur in Grenzen denken. Mein Verstand ist nicht gemacht dafür. Und vielleicht geht es dir so ähnlich und du merkst auch, du verstehst auch nicht alles. Aber eins kann ich. Ich kann wie ein Kind glauben. Ich kann sagen, Gott, du hast es gesagt. Ich brauche nichts weiter, als dass du das gesagt hast. Ich halte mich an dir fest. Und ich muss das nicht alles verstehen. Auch, egal, was Leute sagen manchmal, die nennen mich vielleicht manchmal auch naiv und dumm. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Hätte ich früher auch gemacht, bevor ich Jesus gekannt hätte. Hätte ich mich auch für dumm und naiv gehalten. Heute weiß ich, ich bin ein Kind. Kind Gottes. Ich darf glauben wie ein Kind. Und als Kind habe ich so viel Gunst bei ihm. Er hat so viel Gutes in meinem Leben getan, wie kein Mensch jemals. Und Glauben hat immer Werke, wisst ihr? Glauben drückt sich aus durch Worte und durch Taten. Ich glaube, Paulus sagte das, zeig mir deine Werke und ich zeig dir deinen Glauben. Und auch die Worte sind Ausdruck von Glauben. Manchmal sage ich Worte, die ich nicht fühle. Zum Beispiel, wenn ich eine Krankheit bekämpfe, wo ich diese Probleme mit meinen Knien hatte vor 16 Jahren. Und es eigentlich so aus, als ob ich künstliche Gelenke brauchte. Fing ich an, das zu sagen, was ich glaubte. Nämlich, dass ich in Jesu Wunden geheilt wurde, nach Jesaja 53, Vers 5. Und proklamierte das, weiß ich, tausende von Male, über Monate, bis die Heilung da war. So, war das vernünftig? Weiß ich nicht. War töricht eigentlich. Ich habe das Gegenteil von dem ausgesprochen, was meine Sinne realisiert haben. Aber was Gute dabei ist, dass meine Sinne sich an Gottes Realität anpassen mussten, auch mein Körper musste sich an Gottes Realität anpassen. Das passiert, wenn du glaubst. Wie gesagt, wir haben keinen dummen Glauben. Wir sagen niemand, setz die Medikamente ab oder sowas. Nein. Diese Medikamente setzt du dann ab, wenn du sie nicht mehr brauchst, weil dein Körper gesund ist. Und das weiß der Arzt besser als du. Amen. Weißt du, dass auch Jesus mit dir gehen möchte? Sehr gerne. Durch das, wo du gerade drin steckst, wo du vielleicht gerade keinen Ausweg kennst. Okay, der dritte Punkt. Jairus vertraute den Worten von Jesus. Was sagte Jesus in dem Moment, wo diese Horrorbotschaft kam? Die Botschaft, die kein Vater jemals hören will. Deine Tochter ist tot. Bemühe den Meister nicht weiter. Ist vorbei. Und in diesem Moment versucht was zu kommen? Angst. Angst ist der große Glaubenskiller. Angst erzeugt Zweifel, Angst erzeugt Unglauben, Kleinglauben. Angst zerfrisst den Glauben, der noch da ist. Und deswegen hat Jesus so schnell reagiert. Ich stelle mir das so vor, da kam dieser Satz von dem Boten. Jesus guckte den Jairus an und sagte sofort, fürchte dich nicht, glaube nur. Das war ein Befehl, das war eine Anordnung. Möglicherweise war der Glaube von Jairus das Einzige, was das Mädchen geheilt hat. Ich glaube, es war nicht Jesus selbst, der das getan hat, aus seiner Kraft heraus, sondern er hat die Kraft des Glaubens von Jairus gebraucht, um das zu tun. Erinnert euch, als Jesus in Nazareth war und er predigte dieselben Predigten wie vorher in anderen Gebieten und niemand wurde geheilt, weil die kannten ihn alle. Das ist der Sohn vom Jupp, vom Zimmermann. Was will der jetzt hier? Prediger sein? Messias sein? Ei, was dann? Ja, lass ihn mal schwätzen, gell? Wie wir hier so sagen würden. Die haben ihn nicht erkannt als der er war. Und die konnten keine Heilung mitnehmen. Die hatten keinen Glauben an die Gottheit Jesu, an die Kraft des Kreuzes, was wir heute so nennen würden, was durch seinen Tod und Auferstehung hier sichtbar wurde. Darum ist es wichtig, dass wir unsere Augen fest auf Jesus gerichtet halten. Halte dir vor Augen, was Gott schon getan hat und am besten sprich jeden Tag Heilungsbibelstellen über dir aus. Ich weiß es von Kenneth Hagin, ich weiß es von Ken Copeland, ich weiß es von Joyce Meyer und von vielen anderen, von Dottie Austin, die bis heute keinen Tag starten, ohne dass sie Heilungsbibelstellen über sich aussprechen. Jetzt könntest du denken, ja, so Giganten, geistliche Riesen. Warum sind es denn geistliche Riesen? Weil sie den Glauben von Kindern bewahrt haben und gefüttert haben mit dem Wort. Das ist der einzige Unterschied zwischen ihnen und mir und dir. Wir können dahin, wir können weitergehen als bisher. Ihr kriegt auch nachher was euch helfen wird dabei, wenn ihr das wollt. Verbiete dir, dich um Probleme zu drehen. Weil Probleme nehmen deine Aufmerksamkeit in Anspruch, beeinflussen dein Handeln, beeinflussen vor allem dein Reden. Erzählst es dann anderen. Oh, mir geht's gerade so schlecht. Oh, die Schmerzen sind wieder da und sind wieder so schlimm. Das sagst du ein, zwei, drei, viermal. Die Schmerzen manifestieren sich mehr und mehr und mehr. Und du bist völlig raus aus jedem Heilungssegen, den du vielleicht vorher hattest. Wir können uns tatsächlich selbst in die eine oder die andere Richtung bringen mit unseren Entscheidungen, mit unseren Worten und unseren Werken. Deswegen ist Glauben so anstrengend. Es ist wirklich, Glauben ist anstrengend. Gnade ist nicht anstrengend. Gnade ist gratis. Die Rettung und all das geht ganz schnell. Aber auch da brauche ich Glauben, um es mir zu nehmen. Heilung selbst ist eigentlich ganz simpel. Sie ist ja da. Gott hat sie ja bezahlt. Wie ist Jesaja 53? Es ist bezahlt. Das zu nehmen ist der Akt des Glaubens. Und um Glauben aufzubauen, braucht es diese Grundprinzipien. Ich muss mich mit dem Wort beschäftigen. Ich muss dabei bleiben. Ich muss mir die richtigen Predigten anhören. Ich warne manchmal Leute vor Internetpredigen, von sehr populären Predigern. Sag ich, hör dir das nicht an. Die haben zwar Wahrheiten da drin, natürlich, aber die haben auch Dinge drin, die die Bibel ganz anders sieht, vor allem wenn es um Heilung geht und so Sachen. Hörst dir nicht an, es macht deinen Glauben kaputt. Du wirst es nicht haben, wenn du es brauchst. Und mal ehrlich, den Glauben baue ich ja dann auf, wenn ich ihn noch nicht brauche. Dass wenn was kommt, wenn ich sofort reagiere und ich weiß, wie ich damit umgehe. So, Jesus unterstützt und fördert Glauben. Durch die wundervolle Heilung der blutflüssigen Frau. Warum ist sie geheilt worden? Jesus sagte warum. Weil sie geglaubt hat. Ihr Glauben, hat er gesagt, hat sie geheilt. Nicht seine Allmacht. Weil Jesus hat seine Allmacht abgelegt im Himmel, steht in der Bibel. Er kam als Mensch auf die Erde. Ohne seine göttliche Macht. Mit der hätte er ja alles ganz schnell machen können. Aber das, Gott funktioniert anders. Und das ist ein anderes Thema. Dein Glaube hat dich gerettet und wiederhergestellt. Und Furcht ist der Glaubenskiller, wo wir uns wirklich nicht fürchten müssen, aber wo wir auf der Hut bleiben müssen. Und ich meine, da gab es ja genug, was hätte Furcht auslösen können. Angst ist immer in der Nähe, wo Glauben gebraucht wird. Das ist meine Beobachtung. Und das wirksamste Mittel gegen Furcht sind Worte. Wenn du in dir drin Furcht spürst, könntest du die Furcht aussprechen. Und Leute würden dich verstehen, die würden dir Mitleid geben, die würden mit dir übereinstimmen, was noch schlimmer wäre. Würde es dir helfen? Nee, es würde die Situation, die du hast, manifestieren. Es würde dich festklopfen. Du würdest nicht rauskommen deswegen, oder? Wenn aber jemand da ist, also in unserer Familie ist das üblich, wenn jemand Furcht äußert, dann ist irgendeiner bei uns, der aufsteht und sagt, was hast du da gerade gesagt? Du hast Angst vor? Willst du das? Nein, hast recht. Okay, sprich aus, was du willst. Okay, ich fürchte mich nicht, ich glaube, dass das und das und das passiert. So, und dann ist die Furcht ausradiert und Glaube ist, installiert ist vielleicht zu viel, Glaube ist eingeladen. Ich fange damit an, zu sagen, ich will Glauben hier haben. Und dann schließe ich meinen Mund vor den Dingen, die ja alle Mückchen tun. Kennst du die Hausfrau, die gerade irgendeinen Infekt ausbadet und dann nichts anderes zu tun hat, als ihre 20 Freundinnen anzurufen und jede hautnah zu erzählen, wie schlimm das gerade bei ihr zu Hause ist. Kennt ihr die? Ihr seid nicht so Leute, aber es gibt so Leute. Was passiert in dieser Familie? Verändert sich irgendwas zum Guten? Nee, die Frau wird wahrscheinlich nach den 20 Telefonaten in eine kleine Depression rutschen. Weil sie sich so da reingeredet hat, wie schlimm alles ist. Aber es verändert nichts. Wenn du was verändern willst, fang an, die Dinge auszusprechen, die du willst, nicht die, die du hast. Das ist einer der ganz großen Schlüssel, um Glauben zu installieren, auch auf Dauer, um Glauben wachsen zu sehen. Ja, aber lüge ich da nicht? Es ist keine Lüge, wenn du das im Wort siehst und sagst, ich glaube dem Wort mehr als dem, was ich gerade fühle oder was mein Körper gerade fühlt. Glauben ist kein Lügen. Glauben ist auch kein Selbstbelügen. Glauben weigert sich nur, den negativen Umstand zu wiederholen und zu manifestieren und zu installieren dadurch auch. Das ist, was passiert. Okay, der vierte Punkt. Jairus umgab sich mit den richtigen Leuten. Yay! Du bist genau hier bei den richtigen Leuten. Das sage ich dir, wenn du Heilung brauchst. Ich kenne nicht jeden von euch. Aber ich weiß, hier sind eine Menge cooler Dudes, die eine klare Stellung haben gegenüber Krankheit. Und wenn du die irgendwo anstichst, da kommt Glauben raus. Da kommt Überzeugung raus, wie gut unser Gott ist und dass Gott das Beste für dich hat und dass Gott immer Heilung will und niemals Krankheit will. Und dass eben nicht alles, was passiert, Gottes Wille ist. Das Allermeiste, was in dieser Welt passiert, ist nicht Gottes Wille. Hat Gott nie geplant, nie gewollt. Gott findet es genauso furchtbar wie du und ich. Aber dadurch, dass er die Welt den Menschen gegeben hat und sich entschlossen raushält und sagt, ich halte mich raus aus dem, was ihr Menschen mit der Welt tut, außer bei denen, die ganz bewusst sagen, ich will dir nachfolgen, Jesus. Ich will dir nachfolgen. Und dann haben wir so diese, kennt ihr das neue Asterix-Heft, die weiße Iris? Dann habt ihr die Lupe, weißt du, und guckt ihr in dieses ganze besetzte, die ganze besetzte Welt, wo eigentlich nur Übles passiert, dann guckst du mit der Lupe und denkst, oh, da ist ein Dorf. Das ist da, wo Christen leben. Da, wo glaubensvolle Christen leben, ist ein Unterschied zu sehen. Was Alex passiert ist, ich habe mir eben gesagt, das ist nicht das Normale, was passiert. Normal bei so einem Unfall bist du tot. Ja. Alex lebt und ist auf dem Weg der Wiederherstellung. Ich wäre schon zweimal gestorben, normalerweise, wenn nicht ein Engel seine Hand zwischen mir und was anderem gehalten hätte. Und ich weiß das. Und viele von euch könnten Ähnliches erzählen. Wir wären vielleicht an gewissen Krankheiten längst zugrunde gegangen, die Gott geheilt hat. Wir sind nicht besser als Menschen ohne Jesus. Aber wir sind besser dran. Versteht ihr? Das ist der große Unterschied. Wir sind besser dran. Dinge gehen einfach anders aus. Ich kenne die Statistiken in meinem Buch Brillant Leben, habe ich die ja ausvaliert, wie die Lebenserwartung sich unterscheidet von denen, die Jesus nachfolgen und von denen, die es nicht tun. Allein da sind, glaube ich, 10 Jahre war der Unterschied. 14 Jahre. Also Wahnsinn. Nein, wundervoll. Ich meine, wundervoll ist besser. Okay, wo war ich? Ja. Jesus missachtete die Etikette. Weißt du, was er da tat, war ja ungewöhnlich. Jairus und er kamen näher und näher und dann hörten sie was. Und das musst du dir vorstellen, das ist heute noch üblich bei streng jüdischen, orthodoxen Juden. Da gibt es die Klageweiber. Und wenn da ein Toter im Haus ist, da gibt es... Ja, so ähnlich hört sich das an. Das ist lautes Weinen und Jammern. Und das sind Leute, die werden sogar bezahlt dafür. Die kommen dann da in das Haus und da gibt es dann so eine gewisse Zeit, wo eben geklagt wird, ja. Und das haben die gehört, ich bin sicher, das haben die gehört. Und lauter weinende Frauen, die da im Haus und vor dem Haus waren und eben allen angekündigt, hier ist gerade jemand gestorben. Das war eben Tradition. Und dann kommt Jesus da rein und ihr merkt, wie ernst dieses Trauern wirklich war. Weil als er sagte, sie schläft nur, dann lachten die alle. Okay, also ich kann nicht erst weinen und dann lachen, das ist irgendwie schräg, oder? Stell mir das so vor, das ist Heuchelei letztendlich, das ist nur Religion, Tradition, nichts Lebendiges. Und dann kam das Leben rein, Jesus kam rein in das Haus. Jesus, das Leben in sich. Er sagt, ich bin der Weg, das Leben. Und wie war das andere? Oh, ihr seid gut. Warum stehe ich hier? Er ist das Leben. Er ist das einzige Leben, was diesen Namen verdient. Du kannst auch hier leben ohne Jesus. Du kannst auch hier sterben ohne Jesus. Aber glaub mir, das Leben mit Jesus verdient den Namen erst. Vorher ist es oft nur eine Existenz. Da gibt es ein paar Höhepunkte, aber letztendlich ist es nur eine traurige Existenz mit nachlassender Begeisterung im Alter. Wisst ihr so, oh, ich bin alt, ich bin schwach, ich bin tot. Ich bin alt, ich bin stark und ich gehe zum Herrn. Das ist was anderes, ganz anderes, anderer Lifestyle. Er verbot den Unglauben in der Nähe zu sein. Das gefällt mir so gut. Der hat die rausgeworfen, die Klageweiber. Das war nicht sehr politisch, nicht sehr diplomatisch. Die wurden immerhin bezahlt. Ich meine, das war, die wollten ja nachher auch ihre Kohle sehen, sind die rausgeschmissen. Ja, wir brauchen euch nicht hier. Kein Trauerort. Weißt du, Trauer manifestiert Leid. Ja, also Trauer in einem gewissen Maß. Es gibt natürlich Abschiedsprozesse, Trauer, gar keine Frage. Aber wenn du Trauer installierst als eine feste Einrichtung, ja, das macht was mit dir. Das ist nicht nur gut. Ja, und das ist hier die Gefahr, hat Jesus gesehen, dass hier einfach Unglauben sich ausbreitet und die hat er rausgeschmissen. Und dann ging er mit seinen trainierten Leuten rein. Johannes, Jakobus, Petrus und Mutti und Papi durften mit rein. Und dann hat er das Mädel aus dem Bett geholt. Und als ersten guten Ratschlag gesagt, hier, bist du 12-Jährige, gibt dir was zu essen. Ja? Teenager haben Hunger, oder? Oder angehende Teenager, war ja nicht weit weg davon. So, ich fasse die 4 Punkte nochmal zusammen. Jairus bat Jesus. Okay, wenn wir gleich hier um Heilung bitten, ist das, was du tun solltest. Du kommst dann nicht zu irgendjemandem, der mit dir betet, sondern du kommst zu Jesus. Jesus gebraucht immer Menschen, das tut er seit 2000 Jahren, das hat er bei den Jüngern gemacht, das macht er bis heute. Er gebraucht Menschen, die musst du nicht mögen, er tut's. Also mir hat Gott durch Menschen gedient, die fand ich gar nicht so toll. Und doch hat er mir gedient durch sie und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich habe mir abgewöhnt, Menschen zu beurteilen nach meinen menschlichen Kriterien, was ich mag, was ich gut finde und nicht. Ich sage, Gott, wenn du sie gebrauchen willst, hier bin ich, ja, tu, was immer nötig ist. Jairus ging mit Jesus, oder Jesus ging mit Jairus als zweiten Schritt. Und Jairus vertraute auf die Worte von Jesus. Er hat sich darauf eingelassen, als er gesagt hat, fürchte dich nicht, glaube nur. Weil statt dann loszujammern, was ich verstanden hätte, ich habe gerade meine Tochter verloren, hat er seinen Mund zugemacht. Das ist sicher nicht einfach war in der Situation. Heulen zusammenbrechen, jeder hat es verstanden. Er sagt, nein, ich habe das Leben an meiner Seite. Nein, wir gehen da jetzt hin. Und ich halte meinen Glauben zusammen. Und wir glauben an das Wunder. Und dann hat er sich mit den richtigen Leuten umgeben und die Sache ging gut aus. Ach, ich habe so viele Zeugnisse gehört in der letzten Zeit, gerade jetzt, darf ich das sagen, Detlef, dein Zeugnis habe ich gehört vom Bevo, du hast es ja öffentlich gegeben, deswegen wage ich mal. Du hast gesagt, dass deine Augen waren, das eine war fast blind, das andere hatte noch 40%, war das richtig? Und dann sagtest du nach Gebet, ist das eine Auge 100%, das andere 80%, stimmt es? Stimmt. Überleg mal. Weißt du, Hammer, oder? Eine andere Frau schrieb uns was. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil es nicht abgesprochen ist, aber sie war am Bevo letztes Jahr. Und sie hatte ein Alkoholproblem, und zwar ein massives, über lange, lange Zeit. Und sie schrieb, dass sie seit diesem Bevo keinen Schluck mehr getrunken hat und auch nicht die Spur eines Verlangens danach hatte. Und ihr ganzes Leben komplett neu ist jetzt, weil das zieht ja viel nach sich. Wisst ihr, die Dinge passieren, wenn wir zu Jesus gehen, wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, wenn wir ihm glauben, mehr als den Umständen. Die Umstände sagen, du warst schon so lange Alkoholiker, du kommst da nie mehr raus. Oder du musst irgendwelche Gruppen besuchen und das machen. Ja, manchmal ist das hilfreich, aber wisst ihr, ich mag diese Fast Healings total gerne. Ich finde das so klasse, wie Gott manchmal völlig an allem vorbei wirkt, was wir so unseren guten Einrichtungen vorstellen, was vorher passieren muss. Und bevor wir weitermachen im Bereich Heilung, möchte ich gerne euch einladen, mal aufzustehen mit mir. Wie gesagt, ich kenne viele von euch nicht und vielleicht seid ihr ja alle schon ganz heiße Jesus-Nachfolger, aber vielleicht ist einer dabei und du sagst, ja, also ich habe nie im Leben Jesus gesagt, bitte vergib mir meine Lebensschuld, weil ich bisher gar nicht so richtig kapiert habe, dass ich eigentlich Schuld auf mich genommen habe mit jeder Lüge, die ich gemacht habe, mit jedem Gedanken, dem ich nachgegangen bin, mit jedem falschen Wort, was ich gemacht habe. Und ich habe noch gar nicht kapiert, dass ich eigentlich von Gott mich entfernt habe und Gott nicht zu mir kommen kann, so wie er es gerne möchte, weil ich mich distanziert habe. Weißt du, der Weg zu Jesus ist immer das Kreuz. Das Kreuz ist das große Ding. Weißt du, unser Minus wird durch sein Hineinkommen in unser Leben zu einem Plus. Und das passiert, wenn ich sage, Jesus, ich habe es kapiert, ich bin ein Sünder. Jeder Mensch, sagt die Bibel, ist Sünder, bis zu dem Moment, wo er Vergebung von Gott in Anspruch genommen hat. Und ich möchte das unbedingt vor dem Heilungsgebet machen. Wenn du hier bist und sagst, ja, Pastor, hast recht, ich habe das nie gemacht oder ich habe es mal gemacht und ich habe es aber wieder, ich bin wieder zurück in mein altes Leben gegangen und ich möchte mit Jesus gehen, ich möchte mein Leben mit ihm verbringen, ich möchte, dass er mein Herr ist und dass er mein Leiter ist, dann bitte ich dich doch mal eine Hand zu heben. Dankeschön. Ich glaube, dass mehr als eine Hand hier ist. Ein Mensch hier ist. Wenn du diese Entscheidung treffen willst, sei kühn. Das dürfen Leute sehen. Weil das die wichtigste Entscheidung deines Lebens ist, die du jetzt gerade triffst. Das weißt du vielleicht noch nicht, aber das ist so. Von dieser Entscheidung an fängt ganz viel an, sich zu verändern. Dein Leben verändert sich. Dann frage ich noch einmal, bist du hier und sagst, ich möchte ab heute mit Jesus gehen? Dankeschön. Danke, 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 danke. Jetzt bitte ich euch, einen kühnen Schritt zu machen. Ich bitte euch jetzt, aus euren Reihen rauszukommen. Ich möchte mich mit euch hier vorne am Kreuz treffen. Ich möchte für euch kurz beten. Und ich glaube, dass das Gott so sehr auf dem Herzen ist, euch jetzt hier einfach eine Berührung zu schenken. Würdet ihr kommen? Kommt ihr zu mir? Hier vorne hin. Kommt aus euren Reihen. Wir stehen alle, jeder kann raus. Wisst ihr, die wichtigste Heilung, die heute passiert, passiert jetzt hier. Das ist wichtiger als jede körperliche Heilung, ist, dass ihr mit Jesus zusammenkommt. Halleluja. Wir warten noch einen Moment, vielleicht kommt noch jemand. Auch wenn du dich nicht gemeldet hast, du weißt, du willst eigentlich hier sein. Komm, komm her. Komm her, jetzt ist Zeit. Es ist Raum. Es ist Raum am Kreuz für Menschen, die es ernst meinen mit ihm. Er liebt es. In so einem Gebet hat mein Leben angefangen. Genau so eine Entscheidung. Ich war 20 Jahre alt und ich war nie mehr dasselbe danach. Ich spreche das Gebet vor und ihr sprecht es von eurem Herzen nach. Das ist was Kraft. Das ist kein Zauberspruch oder sowas. Das ist euer Herz, was jetzt zu Gott spricht. Weil Jesus ist hier. Das Kreuz steht stellvertretend für ihn. Er ist auferstanden, aber er ist hier mitten unter uns. So sprich mit nach. Herr Jesus.
Herr Jesus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Und mach mich rein. Ich entscheide mich heute, dein Liebesangebot anzunehmen und mit dir zu gehen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Halleluja. Und das ist euer Applaus. Ich freue mich riesig. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Die wichtigste des Lebens. Und auch wieder neu. Ich freue mich so. Ich freue mich für jeden von euch. War das eine Entscheidung? Stehst hier vorne, ist mir nicht sicher. Ich freue mich. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. Oh, wundervoll. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Reich Gottes. So gut, dass ihr da seid. So gute Entscheidung. Hey. So gute Entscheidung. Willkommen zu Hause. Das erste Mal hier und die beste Entscheidung des Lebens getroffen. Mein Glückwunsch. Manfred, ich freue mich. Wir waren wundervoll. Willkommen zu Hause, Christian. Ich freue mich. Ich bin stolz auf dich. Und Marc. Zweite Reihe. Oh, du warst auch vorne. Herzlichen Glückwunsch. Und willkommen in der Familie auch. Sonst aber niemand. Du warst schon. Wir haben ein neues Lebenteam. Jetzt frage ich mich gerade.
Zweite Reihe.
Ja, hier.
Genau. Du bist das Team. Wie machen wir das? Wie machen wir das jetzt mit dem Team? Wollen wir das nach dem Gottesdienst machen?
Nach dem Gottesdienst.
Nach dem Gottesdienst. Die Anna Maja ist für euch nach dem Gottesdienst da. Die hat für jeden von euch ein persönliches Gebet und auch noch eine Kleinigkeit, die sie euch mitgibt. Wäre ganz großartig, wenn ihr noch ein paar Minuten dranhängt, wenn wir hier fertig sind. Dann verpasst ihr nämlich jetzt nicht die Heilungsgebete. Okay? Wundervoll. Das ist euer Applaus. Nehmt nochmal Platz. Und wer weiß, vielleicht kommt der eine oder andere jetzt sogar nochmal nach vorne, weil ich habe noch zwei Bibelstellen für euch. Ich bin froh, dass wir heute keinen Zeitdruck haben, gell? Lukas 9. Er rief aber, Jesus, seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken zu heilen. Habt ihr das schon mal gelesen? Wusstet ihr, dass er später 120 mit demselben Auftrag aussandte? Und noch später geschah was ganz Spannendes in Markus 16. Da steht, und der auferstandene Jesus spricht, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Wer von euch ist gläubig geworden? Das spricht zu dir. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ist das nicht cool? Da steht nicht die Pastoren oder die Heilungsprediger. Da steht die, die gläubig geworden sind. Das Einzige, was dich qualifiziert, ist die Beziehung zu Jesus. Wenn die da ist, ganz egal, ob du die Bibel schon einmal oder noch nie gelesen hast. Das Wort steht, weil der Geist Gottes, der mit deiner Wiedergeburt in dich hineingekommen ist, der Heilige Geist Gottes, ist derselbe. Und der beinhaltet alle Gaben des Geistes, der beinhaltet alle Kraft, die du jemals brauchen wirst in diesem Leben, um das zu tun, was Gott durch dich getan haben will. Also du hast diese Salbung und ich möchte jetzt eben einen zweiten Aufruf machen für die von euch, die sagen, ja, bisher habe ich für mich das nicht in Anspruch genommen, dass ich für Kranke bete. Aber ich erkenne klar, dass das genau das ist, was Jesus von mir will. Jeder Christ sollte bereit sein, in seiner kleinen Welt, auf der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, mit denen zu beten, die Gott dir zeigt, die krank sind. Die größten Wunder geschehen nämlich dann nicht mehr in der Kirche, die geschehen dann draußen, in deiner kleinen Welt. Und die hören wir dann hier in der Kirche, da freuen wir uns, was alles passiert ist. Und ich möchte, dass wir nochmal aufstehen. Es wird wie bei den Katholiken, wir stehen auf und setzen uns. Und ich lade die von euch ein, die sagen, ich entscheide mich jetzt. Ich möchte diesen Auftrag für mich ganz bewusst in Anspruch nehmen. Ich möchte ab heute jemand sein, den Gott im Bereich Heilung gebraucht. Selbst wenn du es noch nie gemacht hast. Okay? Wir treffen uns wieder am Kreuz. Wo sind die Männer, Frauen, Jungs und Mädels, die sagen, jawohl, wenn Gott das sagt, ich glaube ihm, ich bin dabei. Wir brauchen Heiler hier heute. Halleluja. Yes, yes, yes. Das hier ist eine große Rekrutierung, die hier gerade stattfindet. Denn wenn wir wegschauen von uns selbst und nicht nur uns mit unserer Krankheit beschäftigen, sondern mit denen von anderen Menschen, passieren oft großartige Wunder. Ich erinnere mich an den Heilungsgottesdienst. Mir ging es so dreckig, gesundheitlich. Ich hatte damals die Grippe und ich hatte Heilungsgottesdienst. Und ich stand auf der Bühne, ich wollte ja durchziehen. Und im Moment, wo ich auf der Bühne stand und fing an zu predigen, hörte die Grippe auf. Und als ich die Predigt fertig hatte und vielen Leuten gedient, das war ein langer Abend, es war ein Abendgottesdienst, waren alle meine Warzen an meinen Füßen verschwunden. Ich habe nicht mal dafür gebetet, nicht dafür geglaubt. Es ist einfach nur passiert, weil ich anderen gedient habe. Weißt du, wenn du anderen dienst, ihr kennt das Bild von so einem Wasserrohr, wo Wasser durchläuft. Glaubt ihr, das Rohr bleibt dabei trocken? Nee, da bleibt immer was drin für uns. Jedem, dem du dienst dir selbst letztendlich am meisten, du weißt es nur noch nicht. Ja, und ich möchte euch gern, wie mache ich das? Ich möchte euch gern berufen oder installieren oder einsetzen in diesen Dienst. Ich kann euch nicht einsetzen, dass ihr jetzt hier im Gottesdienst immer mit Leuten beten dürft, das hat noch ein paar andere Kriterien, aber in eurer kleinen Welt dürft ihr das tun, so oft ihr wollt. Und heute habe ich mir auch was überlegt für euch. Okay, seid ihr bereit? Also ihr alle, die hier jetzt steht, hebt mal die Hand, damit ich jetzt keinen falschen Hand auflege, die dabei sind. Okay, bis hier, bis hier, bis hier, bis hier. Okay, ich berühre euch nur kurz. Meine Berührung ist nur so eine, ja, so eine Indienstsetzung, so eine Ordination, nennt es mal so, für den Heilungsdienst. Und Herr, ich danke dir von Herzen, dass du hier bist und dass du hier heute Männer und Frauen berufst, jung und alt, dass du sie qualifiziert hast, das wissen wir. Und sie haben jetzt ihr Ja gegeben und damit schließt ihr jetzt einen Bund miteinander. Dieser geistliche Bund ist ab heute in Kraft. Ich segne euch mit Heilungsdienst und Heilungssalbung auf eurem Dienst in Jesu Namen. Ihr sollt Salbung von Gott haben, ihr sollt die freisetzen können, wo immer er euch gebraucht, wo immer Krankheit in eurer Umgebung ist und Gott euch grünes Licht gibt, sollt ihr kraftvoll sein und sollt sein Willen tun, seine mächtige Hand sein auf Menschen, die Heilung brauchen. Ich danke dir, Herr, dass das Botschafter sind an Christi Stadt, wie du uns nennst, Herr. Und dass von heute an hier im Leben wundervolle Dinge passieren. Dass das Spielfeld gefüllt ist mit Männern und Frauen, die hingegeben sind deinem Willen und deinem Wunsch. Ich ehre dich, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Berufe du, setz du in Dienst, in Jesu Namen. Ich preise dich, Jesus. Danke, dass deine Hand ist, die jetzt berührt. Du bist der beruft. Ich ehre dich, Jesus. Ich ehre dich, Jesus. Halleluja, komm her. Ja, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Wo war ich? In Jesu Namen. Ich setze euch ein in diesen Dienst. Ihr sollt Wunder über Wunder erleben in eurem Dienst. Und Gott soll euch gebrauchen, das zu tun, was er in Markus 16 verheißen hat, in Jesu Namen. Nie mehr derselben. Nie mehr dieselben. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. 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 Und jetzt, ihr Leute, wollen wir euch die Gelegenheit geben zu dienen. Jetzt sind so viele da, jetzt muss ich überlegen, wie ich das hinkriege. Ja, machen Sie mal so, wie viel sind wir? Ganz grob geschätzt. 18, 20, um die 30, über 30, oh Gott. Preis sei Gott, ich freue mich so. Das ist so cool. Pass auf, ihr bis zu dir, Edith. Ihr geht ganz rüber vor den Schlagzeugkasten. Wenn du gleich sagst, ich will das aber jetzt hier nicht machen, ist das völlig in Ordnung. Gehst du einfach wieder an deinen Platz. Aber es ist eine Gelegenheit, ist eine Chance. So, die nächsten, sind wir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit dir noch, würdet ihr dann so ein bisschen entfernt von der Gruppe euch hinstellen? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, geht ihr zwei noch dazu? Prima. Dann haben wir 2, 4, 5, 6. Johann 7. Machen wir hier eine 8er Gruppe draus, okay? Ihr 8 geht so ein bisschen vor den Abendmahlstisch, so in die Ecke. Ja, das, genau, das ist auch eine gute Idee. So, mal gucken, was noch bleibt. Nur noch 4, 6, 8, 10. Okay, noch 2 Gruppen. Nein, das ist so cool. Okay, 2, 4, 5, 6. Ihr 6 geht auf die Bühne, direkt hier vorne und daneben das Kreuz.
Genau, in der
Mitte. Jetzt haben wir hier eine kleine Gruppe, aber ihr seht alles vollmächtig aus, das passt schon. Ihr 5 bleibt einfach hier. Und was wir jetzt tun, ist Folgendes. Wir machen jetzt keine Zeit, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Jetzt weiß ich, es sind Leute hier, die Heilung wollen, die auch in den Gruppen sind, richtig? Wir haben jetzt nochmal einen Profibeter für jede Gruppe. Jeanette, würdest du hier gehen? Lara, hier vorne hin? Wo ist die Simone? Simone, Gruppe 3? Iris, gehst du in die, oder willst du, bist ja gebraucht. Uwe, wo ist Uwe? Uwe, bleibst gerade da und die Steffi kommt noch hier in die Gruppe. Da haben wir alle Steffi hier noch in die linke Gruppe, genau. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir werden jetzt knackig für alle beten, die Heilung wollen. Wir glauben nicht daran, dass die Länge des Gebets die Heilung bewirkt. Das wäre zumindest gegen jede Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Sondern der Glauben, den die Leute mitbringen und auch den Glauben, den du mitbringst, wenn du betest. Jeder, der Heilung möchte, mach mal die Hand hoch, wenn du noch da sitzt und möchtest heute Heilungsgebet. Dass ich mal ungefähr abschätzen kann. Okay, das sind gar nicht mehr so viele. Okay, die meisten sind schon hier vorne, das ist gut. So, also wir fangen so an. Ihr fragt in euren kleinen Gruppen, euer Gruppenleiter, sage ich mal, macht das jetzt, organisiert das ein bisschen, wer von euch Heilung braucht. Und dann betet ihr zuallererst füreinander in der Gruppe, okay? Ihr betet ganz konkret im Glauben füreinander. Und wenn ihr damit überall durch seid, dann stellt ihr euch so, dass ihr sehen könnt, die Schlange, die leiten wir gleich hier so rüber am besten, wer noch Heilung braucht. Und dann dient ihr jedem, der kommt, bis wir überall durch sind. Und jeder empfangen hat, wofür er hierher gekommen ist. Ist das verstanden worden?
Ja.
Wichtig ist mir kurz und knackig. Also, willst du abschließen? Okay, wenn du oben enden machst, muss ich vorher noch was sagen. Ich habe euch was hergestellt. 40 Bibelstellen über Heilung. Das sind die von Dottie Osteen. Einige kennen das Buch von Krebs geheilt. Eine Freundin von mir hat das mal übersetzt und hat das in eine Form gebracht. Und ich habe euch das kopiert. Ihr könnt euch jeder von euch so ein Ding mitnehmen. Ich hoffe, ich habe genug dabei. Am Ende des Gottesdienstes liegen die hier vorne aus. Dottie Osteen ist vor 42 Jahren, hatte sie Krebs, Stufe 4, letzte Stufe, nur noch wenige Monate zu leben. Und sie ist durch diese Bibelstellen geheilt worden. Sie hat diese Bibelstellen jeden Tag bekannt. Sie ist letzten Monat 90 Jahre alt geworden, ist immer noch Leiterin oder Mitleiterin in der größten Gemeinde Amerikas in Houston, Texas. Und immer noch, jeden Tag spricht sie diese Bibelstellen über sich aus. Und ich denke, es ist eine gute Idee, die mit nach Hause zu nehmen und für sich selbst anzufangen, dann ein Ritual draus zu machen und die guten Worte Gottes über sich selbst auszusprechen, Tag für Tag. Amen. So, ich danke an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt, dass ihr alle die Heilung mitnehmt, für die ihr hergekommen seid, weil Gott ist hier. Amen.
Schenkt mir noch eine Minute eure Aufmerksamkeit. Wir machen nämlich einen Open-End-Gottesdienst. Der Michael, der nette junge Herr im blauen Polohemd hier an der Seite, der hat noch Erstbesuchertüten. Wenn du heute das erste Mal da bist und hast keine Tasche bekommen am Anfang, hol dir bitte am Ende, bevor du nach Hause fährst, die Tasche bei ihm ab. Ich will kurz beten, auch für euch am Livestream und euch nochmal erinnern, meldet euch an für die Konferenz mit Jason am Samstag. Wir werden viel Kraft des Heiligen Geistes erleben. Seid nächste Woche dabei, auch wenn er predigt, und schaut einfach, was wir noch an Angeboten für euch haben. Schaut auf die Website, schaut in YouTube und seid dabei. Und ich möchte, streckt doch mit mir Hände aus. Wir segnen euch, wir segnen dich zu Hause jetzt als Beter hier vor Ort mit der Heilung, die du brauchst. Wir sagen, Körper sei gesund in dem Namen Jesu Christi. Wir binden jeden Geist der Schwäche, der dich quält. Wir sagen, Schmerz hau ab in Jesu Namen. Und wir sprechen aus den Sieg von Jesus über dir, über deinem Körper und auch über dir, wenn es deine Seele ist, die krank ist. Wir sagen, Seele sei heil in dem Namen Jesus. Amen. 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 Und ich denke, wir verabschieden uns an der Stelle von zu Hause, sagen Tschüss Livestream, bis nächsten Sonntag. Ich erinnere uns, Gott liebt uns, wir lieben euch und wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wenn du gehen musst, geh leise, nicht schwätzen im Saal, schwätzen draußen, im Bistro, überall. Und wenn du Gebet bleibst, bleib hier, bis du dran wärst, wir haben viele Teams. So lasst uns Gottes Kraft erleben, ganz praktisch, feuerfrei fürs Gebet.